Unser Gast auf RBB Kultur an diesem Freitag heißt Sintujan Varataraja und wünscht sich, dass wir beide Pronomen sie, er verwenden, wenn wir über sie, ihn sprechen. Und wir respektieren den Wunsch unseres Gastes. Soweit der kleine Beipackzettel vorweg. Sintujan Varataraja ist Ihnen vielleicht schon begegnet in einer Debatte über bestimmte Deutsche, die sie, er als Menschen mit Nazi-Hintergrund bezeichnet hat, um sie von Menschen mit zum Beispiel jüdischem Hintergrund oder mit christlichem oder türkischem zu unterscheiden und als Umkehr dessen, dass man hier immer von Menschen mit Migrationshintergrund spricht und sie damit ja einseitig markiert. Das war 2021, jetzt ist 2022 und Sintujan Varataraja hat ein Buch geschrieben, bei Hansa Blau verlegt. Es heißt »An alle Orte«, die hinter uns liegen. Das Buch geht dem nach, wie sich ein europäischer Zugriff auf die Welt in fast alles eingeschrieben hat. Und gestern war Sintujan Varataraja hier im Haus des Rundfunks und wir haben zuerst darüber gesprochen, was ihr sein Antrieb war, das Buch zu schreiben.
Ich glaube, die treibende Kraft ist einfach die Welt, in der wir leben. Ein Verständnis für diese Welt, die wir jeden Tag begehen und jeden Tag auch erfinden und empfinden, ein Gefühl zu geben. Und das war für mich so ein bisschen so diese Art, das in ein Buch zum Ausdruck zu bringen.
Es beginnt mit einer Fotografie. Auf dieser Fotografie sieht man ihre Mutter im Elefantenhaus eines Zoos und von dort aus gehen sie den Spuren kolonialer Gewalt nach, Schicht für Schicht, so ganz behutsam. Es sind 5 Kapitel, in denen sie bestimmten Begriffen folgen und von welchen Gewalt ausgegangen ist, beziehungsweise immer noch ausgeht. Da nennen sie zum Beispiel die Kamera. Die reihen sie ein in andere europäische Dinge wie die Bibel, Landkarten oder auch Gewehre. Wie hat denn die Kamera die Fotografie Welten zerstört?
Die Kamera muss man als Teil der Industrialisierung verstehen. Sie ist eine Maschine, die verwendet wurde, um tatsächlich die Welt zu erfassen, aber gleichzeitig auch die Welt zu erfinden und auch zu zerstören. Die Kamera selbst ist Teil der Abtragung der Welt. Das heißt, die Materialien, die verwendet werden und verwendet werden mussten, um überhaupt Bilder herzustellen, waren damit verbunden, dass Raubbau stattgefunden hat, dass Landschaften abgetragen wurden, dass Plantagen betrieben wurden, Sklavinnen, versklavte Menschen erst arbeiten mussten und so weiter und so fort. Das heißt, die Kamera ist nicht nur so ein passives Objekt, das wirklich die Welt nur abbildet, sondern tatsächlich eben auch Teil der Zerstörung und der Veränderung der Welt.
Also das meinen Sie mit Zerstörung? Gar nicht so sehr das Foto, das dann entsteht, sondern das Material, das gebraucht wird, um überhaupt solche Fotos materiell machen zu können?
Beides. Also ich glaube, auch die Bilder, die entstehen, die haben natürlich eben auch einen Effekt auf die Art und Weise, wie wir uns erinnern, wie wir die Welt beginnen zu betrachten, wie wir die Welt beginnen zu inszenieren, zu kuratieren, aber auch gleichzeitig bestimmte Dinge abzubilden und bestimmte Dinge in der Bildlosigkeit ja zu hinterlassen.
Es gibt ja immerhin das positive Vorurteil, zumindest hier bei uns in Deutschland, dass Pressefotografie die Realität einigermaßen abbilden kann. Und Sie schreiben, in die Fotografie hat sich die Vorstellung der Europäer eingeschrieben. Wie das? Können Sie da ein Beispiel nennen?
Also wenn wir uns die verschiedenen Epochen der Fotografie und Fotografiestile auch anschauen, dann kann man ja auch sehr stark und sehr ausführlich sich auch mit der Kolonialfotografie beschäftigen. Das heißt, die Fotografie, die in der Kolonialepoche entstanden ist im sogenannten 19. Jahrhundert, in dem quasi Anthropologinnen, Ethnografinnen und andere Menschen, ForscherInnen, Europäische, die Kamera verwendet haben, um tatsächlich eben auch Wissen, Ideen und Kataloge zu schaffen über die Welt, mit denen sie dann eben auch Bildlichkeiten und eben auch Vorstellungen verstärkt haben, manipuliert haben, aber eben auch gesetzt haben, die heute noch bis in die sogenannte Gegenwart nachwirken.
Sie schlagen sogar vor, das Verständnis des Fotografierens als Festhalten eines Augenblicks zu hinterfragen. Wieso?
Weil ich tatsächlich mir die Frage stelle, ob das, was abgebildet ist, eine Realität ist oder nur eine von vielen Realitäten ist. Und was das macht, dass bestimmte Dinge quasi als wertig einfach kategorisiert werden, um dann quasi auf Bilder zu kommen und andere Dinge dabei eben im Nichts hinterlassen werden. Das heißt Dinge, an die man sich weniger erinnert und dementsprechend eben auch weniger Bedeutsamkeit dieser Erinnerung auch zuschreibt und diese Erinnerung auch mit der Zeit aufgrund dessen, dass es keine Bilder gibt, verschwindet.
Sie sind in einem Asylbewerberheim in Deutschland geboren. Ihre Familie war geflohen vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka. Die Kamera, das Fotografieren und die koloniale Gewalt, in welchem Zusammenhang stehen Sie zum sri-lankischen Bürgerkrieg, dessen Geschichte Sie ja in dem Buch auch erzählen, verbunden mit Ihrer Familiengeschichte?
Also wir sind Tamilinnen, das heißt, wir sind Teil der unterdrückten Minderheit in dem Land, das eben auch überhaupt ein Konstrukt des Kolonialismus ist. Es gab es nicht vor dem Kolonialismus und viele der Politiken, die wir heute noch erleben, sind ein Endprodukt dessen, der Welt, die geschaffen wurde durch die europäischen Eingriffe. Und auf dieser Insel selbst dauern sie schon seit mehr als 500 Jahren an. Und mit dieser Realität leben wir heute noch. Das heißt, die Kamera ist während des britischen Kolonialismus auf der Insel angekommen durch sogenannte US-AmerikanerInnen und hat es bis in die Gegenwart quasi geschafft, die Welt so zu prägen, dass eben auch mein Vater, der in dem Buch selbst eben auch eine signifikante Rolle als Dokumentarist und Fotograf auch einnimmt, diese eben heute noch anwendet, um die Welt um sich herum einzufangen.
Sie sagen sogenannte US-AmerikanerInnen, da muss ich jetzt nochmal nachfragen.
Also in dem Buch selbst geht es ja auch sehr viel darum, dass Realitäten, die quasi geschaffen wurden durch Gewalt, eben auch hinterfragt werden. Das heißt, Dinge, die wir heute als fest verstehen oder als unveränderbar verstehen und dementsprechend auch gar nicht mehr in Anführungsstrichen setzen, sondern einfach nur als Realität darstellen, zu hinterfragen. Das heißt, Dinge, die Konzepte, die vor allem europäische Konzepte sind, die die Welt umschreiben und die Welt geformt haben, aber dabei gleichzeitig auch Welten verformt haben, in ihrer Realität zu hinterfragen und auch in ihrer Wertigkeit und Legitimität. Und das mache ich damit, indem ich immer wieder auch Dinge, die wir heute als normal empfinden, ja, ein bisschen kippe.
Und Sie machen das in Ihrem Buch, indem Sie eben bestimmte Begriffe kursiv setzen. Also da würden Sie jetzt nicht sogenannte US-AmerikanerInnen schreiben, sondern Sie würden die kursiv schreiben.
Genau, also in Teilen setze ich noch ein sogenanntes hin, einfach nur um den Tonfall auch zu setzen und dass eben auch die Menschen verstehen, worum es bei der Kursivsetzung selbst geht. Aber dann im Endeffekt zieht es sich dann nur noch durch Kursivsetzungen hindurch.
Dann bleibe ich jetzt noch mal kurz bei den Begriffen. Also Sie meinen damit zum Beispiel Jahreszahlen oder Namen geografischer Orte, die von EuropäerInnen vergeben worden sind, zum Beispiel auch Indien und Elfenbeinküste, aber es geht auch um abstraktere Begriffe wie Zentrum, Halbinsel, die Gegenwart oder auch Himmelsrichtungen. Inwiefern sind diese Begriffe eurozentristisch?
Also in dem Buch geht es auch sehr viel darum, über die Kartografie und die Art und Weise, wie Karten quasi von Europäern erstellt wurden, nicht nur um die Welt abzubilden, sondern wirklich um die Welt zu dominieren und zu unterwerfen. Das heißt, dass den Versuch, sich in der Welt zu orientieren, auch zu navigieren, war immer ein Versuch von Europäern eben auch vor allem während der Industrialisierung und des Frühkapitalismus eben auch, die Welt besser zu unterwerfen und auch zu kontrollieren. Und dafür wurden eben oftmals Begrifflichkeiten verwendet, die als universell aufgebaut wurden, aufgepauscht wurden und dann eben auch sich mittlerweile so weit verbreitet haben, dass sie weltweit als Standard eben auch verwendet werden, um die Umwelt zu beschreiben.
Aber da kann ich doch eigentlich auch gar nicht anders, oder? Ich kann doch immer nur von mir ausgehen, wie ich die Welt wahrnehme, also abstrakt oder größer gesehen als Europäerin, auf die Welt draufschauen. Gar nicht mit dem Willen, sie mir zu unterwerfen, sondern von mir ausgehend begreife ich die Welt. Oder ist das eine europäische Art, auf die Welt zu schauen, auf das Leben zu schauen?
Also ich glaube, das Erblicken selbst muss ja immer in einem Kontext auch gesehen werden. Die Art und Weise, wie wir heute auf die Welt blicken, ist eine andere, wie sie vor noch 200 Jahren erblickt wurde von verschiedenen Menschen. Manche Menschen hatten gar nicht das Bedürfnis überhaupt, die Weiten der Meere zu überqueren, um andere Küsten zu erforschen oder zu unterwerfen. Das heißt, das Interesse war nicht immer das aller Menschen, aber heute leben wir mittlerweile in einer Welt, in der die sogenannte Globalisierung quasi die Welt dominiert. Wir alle dazu angetrieben werden, zu reisen, uns fortzubewegen, Dinge zu beobachten, Dinge zu beanspruchen eben auch. Und das sind Techniken der Modernität, die mittlerweile so weit fortgeschritten sind, dass selbst Menschen, die in sogenannten Urlaubsorten, in Urlaubsparadiesen leben, sich auch wünschen, irgendwo anders hinzugehen, um dort Urlaub zu machen. Das heißt, es hat eine Kommodifizierung der Welt stattgefunden und eine Art und Weise, wie wir die Welt mittlerweile zu einem großen Vergnügungspark auch gemacht haben und eben auch zu einer Mine.
Ich bleibe noch mal bei einem Begriff. Sie setzen auch den Namen des Landes Israel kursiv. Das ist Ihnen schon vorgeworfen worden, weil das in Deutschland natürlich als anti-israelisch gelesen werden kann. Warum haben Sie das so gewählt?
Weil es einfach konsequent ist in der Schreibung dessen, wie das Buch geschrieben ist. Wenn ich Begriffe wie Sri Lanka, Indien, Indonesien, Namibia, Kenia kursiv setze, dann muss ich auch Israel kursiv setzen. Das wieder ist eine eurozentrische Sichtweise, auch eine sehr deutsche Sichtweise, die dann eben auch auf die Welt aufgestülpt wird und auch Menschen wie mir, die eben erst ab einem bestimmten Punkt Teil dieser Geschichte sind, aufgezwungen wird, die Geschichte aus der deutschen Erfahrung zu erzählen. Und die Erfahrung, aus der ich sie erzähle, ist ja in diesem Buch sehr dezidiert ilam-tamilisch. Und dementsprechend ist es für mich genau die Art und Weise, wie man konsequent auf die Welt erzählt, ohne sich tatsächlich eben auch von politischen Leitmotiven, die in Deutschland herrschen, auch verführen zu lassen, bestimmte...
Ja, aber aus bestimmten Gründen haben wir das ja hier
aber
so.
Aber das natürlich macht das Sinn aus der deutschen Geschichte und Gegenwart eben auch, aber ich glaube nicht, dass man damit eben auch andere Menschen in diese Geschichte hinein verfrachten kann und mit der gleichen Verantwortung eben auch wie deutsche Menschen aus dieser Geschichte heraus zu konfrontieren. Das ist ja auch so ein bisschen der Versuch dieses Buches, eine Welt zu erzählen, wie sie nicht unbedingt hier in Deutschland erzählt wird. Und da gehört es eben auch dazu, dass man eben auch Begrifflichkeiten wie USA, wie Kanada, Brasilien und so weiter und so fort hinterfragt und sich fragt, dass Nationalstaaten ja heute überhaupt erst ein Konzept sind von der Modernität und der Europäerinnen und dementsprechend eben auch heute tatsächlich als Realität existieren, aber die Legitimität derer eigentlich auch in Frage gestellt werden sollte, um zu fragen, wie wir miteinander leben wollen und wie man gerecht miteinander leben kann.
Ich möchte noch mal einen Blick konkret in Ihr Buch werfen auf einen anderen Begriff. Da schreiben Sie über ElefantInnen. Also Sie gendern die Elefanten. Weshalb machen Sie das?
Ich ungender sie, würde ich eher sagen. Also ich nehme das Anrecht, dass Menschen sich selbst zuschreiben, dass sie komplex sind, dass sie vielschichtig sind, dass sie nicht unbedingt in binäre passen, sollte natürlich auch für andere Lebewesen gelten. Das heißt, Menschen beanspruchen Rechte für sich, die sie gleichzeitig anderen Lebewesen absprechen, Gefühle zu haben, Interessen zu haben, Träume zu haben, Wünsche zu haben. Und in der Art und Weise, diese Kategorien von Mensch, Tier, Pflanzen und so weiter aufzubrechen, heißt es eben auch, dass man diese Kategorien, auch diese binären Erzählungen von anderen Lebewesen eben auch hinterfragt.
Es gibt eine sehr eindrucksvolle Passage in Ihrem Buch, da beschreiben Sie, wie Sie in einer Ausstellung, in einer Videoinstallation einen sterbenden Elefanten, eine sterbende Elefantin. Und Sie sprechen auch von ermordeten Elefanten. Also ist das auch das, um Ihre Sichtweise zu erweitern, dass wir über Lebewesen sprechen?
Auf jeden Fall, aber ich glaube auch, es geht auch darum, dass man das Vokabular ein bisschen hinterfragt, weil wir sagen ja, dass Tiere aussterben. Wir sagen, dass Tiere verschwinden, dass sie nicht mehr lebensfähig sind. Und ich glaube, wenn man diese Vokabulare tatsächlich eben aus dieser Passivität auch so ein bisschen herausbewegt und tatsächlich in ein aktives Handlungsmuster eben auch zurückbringt und versteht, dass Aussterben nichts Natürliches ist, sondern dass es ein Effekt ist, der entstanden ist durch die menschliche Gewalt, die deren Leben quasi bestimmt und auch eben Einschnitte macht, die dazu führen, dass eben die Tiere eben ermordet werden und nicht von sich aus sterben.
Was sollte denn die Konsequenz aus diesem Wissen über die Präsenz kolonialer Gewalt sein, die Sie ja auch in Ihrem Buch sehr plastisch durch die Sprache auch schaffen? Was sollte die Konsequenz sein? Lässt sich die Gegenwart überhaupt herauslösen aus der Geschichte kolonialer Gewalt und welche Schritte wären dafür nötig?
Die sogenannte Gegenwart lässt sich nicht herauslösen. Aber ich glaube tatsächlich, wir sollten die Art und Weise hinterfragen, wie wir leben, wie wir miteinander leben, wie wir mit der Umwelt umgehen, wie wir künstliche Kategorien schaffen, um Grenzen zu ziehen, die eigentlich nur unseren eigenen Interessen dienen, aber nicht den Interessen dieser Welt noch der Zukunft, auch dieses Planeten. Und ich glaube, was eben auch Teil der Modernität immer war, dass die EuropäerInnen sich auch aus der Natur gehoben haben und sich quasi von der Natur entfremdet haben und dabei eben nicht mehr verstehen wollten, dass sie eben auch Teil der Natur sind. Und ich glaube, jede Umweltkatastrophe erinnert uns immer wieder daran, dass wir uns nicht der Natur entziehen können, dass wir auch Teil dieser Natur sind, dieser Naturen tatsächlich im Plural. Und egal mit wie viel technischen Fortschritt wir und mit wie viel Gewalt wir eben auch hier unser Leben leben, wir trotzdem noch mit den Konsequenzen unseres Handelns eben auch konfrontiert sein werden.
Sindhujan Varatharaja war heute unser Gast auf RBB Kultur. Mit ihm habe ich über das Buch An alle Orte, die hinter uns liegen, gesprochen. Es ist bei Hansa Blau erschienen, kostet 24 Euro. Und am Sonntag, dem 9. Oktober, stellt Sindhujan Varatharaja das Buch persönlich vor im Kino International. Vielen Dank für Ihren Besuch heute.
Dankeschön.